Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings Guild Wars 2 Lore Podcastes Lost in Lore mit meinem wunderbaren Partner Franz.
Hallo.
Und meiner Wenigkeit. Und wir sind nach einer kleinen Pause, die Franz zu verschulden hat. sind wir wieder zurück. Ich wollte eigentlich eine Solo-Folge aufnehmen, weil ich dachte mir, ohne Franz ist es nicht dasselbe. Und da ist auch so ein bisschen Liebes mit dabei.
Da
so,
wäre der Hate
und
direkt
da wäre der Hate direkt gekommen, weil dann, wo ist der so uninformiert? Was, wer ist dieser Typ da?
So,
alleine?
Und der Rest erzählt jetzt Franz und dann kommt einfach ruhig, stille nichts.
Das ist dieses, ja, Franz hat mich im Stich gelassen, leider ist die Folge deshalb nur 10 Minuten an. Das ist ja auch, eine Frechheit. Das ist ja auch nur unterstellen, dass ich nichts wüsste. Das ist ja auch wirklich, wirklich frech.
Hast du ja gerade gesagt.
Ja, ich habe aber die Kommentare schon gehört, ne? Also, das lasse ich mal so im Raum stehen. Auf jeden Fall ist diese Folge heute auch der Beginn einer neuen Zeitrechnung, auch in unserer Zeit. Nicht schlecht. Denn ihr werdet uns jetzt immer am Montag und Freitag hören, weil ich mir überlegt habe, wir nehmen euch praktisch mit in die neue Woche und auch mit ins Wochenende immer ab 0 Uhr, damit ihr auch schön im Algorithmus auftaucht, meine Damen und Herren. Denn es gibt sogar einen Spotify-Algorithmus, das musst du dir mal vorstellen, wie krank diese Welt ist. Man rechnet nur noch mit Algorithmen und Möglichkeiten, wo man auftauchen könnte. Naja, auf jeden Fall sind wir stehen geblieben bei der Kanta-Geschichte. Und gleich eine kleine Voraussehung auf die Zukunft des Podcasts. Wir werden kurz vor dem Release, am Freitag vor dem Release, eine Folge bringen, bei der wir spekulieren werden. Also wir spekulieren, was da denn kommen wird. Das heißt, es wird so eine Art nicht wirklich wahre Lore, aber Possible-Lore-Folge. Es ist ein neues Format, Possible-Lore. Was man als hätte machen können. Ja, und ich würde einfach sagen, wir starten rein in unsere Geschichte von Kanta. Wir sind ja stehen geblieben im Prinzip beim letzten Zeitalter und dem schließt sich an das Zeitalter des Falken. Und da bewegen wir uns so um 305 nach dem katanischen Kalender, beziehungsweise 205 bevor dem Verschwinden der Götter. Und das bedeutet, wir sind in einer Zeit, da habe ich was Wunderbares rausgesucht. Franz, du hast bestimmt schon gelesen im Skript, ja. Ich habe praktisch mal die Falkenbedeutung rausgesucht als Tierkreiszeichen, beziehungsweise als Krafttier aus dem Chinesischen. Hab das dann versucht mit der Geschichte zu verbinden, hat nicht wirklich geklappt, aber ich will das mal vorlesen, weil es gibt trotzdem so zwei, drei Sachen, denn der Falke steht im Prinzip für Achtsamkeit und Geduld und greift erst an, wenn der Zeitpunkt günstig ist. Ähnliches finden wir auch hier wieder in der Geschichte, dazu später mehr. Und wir befinden uns in einem Zeitalter, das ist ganz spannend, in dem wir im Prinzip die Zeit haben, in der also wirklich der Norden von Tyria, also nochmal, wir reden von dem Planeten Tyria und dem Kontinent Tyria, also im Norden des Planetens auf dem Kontinent Tyria und Elona tauchen die ersten Menschen auf, die Margonita entstehen, Ascalon wird gegründet und zu der Zeit besteht Kanta halt schon richtig, richtig lange. Das heißt, euch muss klar sein als Lore-Unwissende oder Lore-Wissende, dass Kanta also wirklich so ein richtiges, urzeitliches, bereits bestehendes Volk oder Königreich oder Kaiserreich war und wir hier im Prinzip auch wirklich eine, ich sage jetzt mal, eine ziemlich überhebliche Kultur treffen. Denn es ist im Prinzip so, dass die Kantaner, nennen wir sie eigentlich Kantaner?
Kantania?
Ich glaube schon, die Kantaner müssen es sein. Wirklich davon erfahren, ne, ein paar Jahre später praktisch, und die sozusagen dann einfach das so abtun, so nach dem Motto, ja gut, was wollen denn diese komischen primitiven Höhlenmenschen da oben, ja, interessiert uns doch nicht, was die überhaupt machen. Also super, super spannend ist im Prinzip auch jetzt ein Blick auf das Add-on, dass also Kanta schon immer praktisch den anderen Völkern voraus war, was Technik anging, was Heilkunde anging. So ein bisschen auch wie so das asiatische Reich verglichen mit Europa, so wenn es um Heilkunde geht, um Verstehen des Körpers, Medizin, Techniken, Schwarzpulver etc., diese ganzen Späße. Also es ist schon eine ziemlich starke Verbindung zur echten Welt, finde ich.
Es wurde ja auch tatsächlich ganz aktuell in dem Livestream, also in dem Guild-Chat am Freitag, hat ja Ruby das ja auch verglichen mit das Wakanda von GW2 oder sowas. Also da dass es abgeschottet, isoliert und trotzdem richtig weit fortgeschritten, der Entwicklungsstand ist richtig weit fortgeschritten, unabhängig davon, dass jetzt irgendwie äußerliche Einflüsse damit zusammengespielt haben.
Und das ist halt eine ganz, ganz spannende Zeit, deshalb nehmen wir diese Zeit auch mit rein. Im Prinzip passiert hier ganz lange nichts, über 200 Jahre nichts, aber Das sind halt Jahre der Isolation, in der praktisch beide, wenn man so möchte, beide Menschenentwicklungen, also auf Kanta und in Elona und Tyria, einfach unabhängig voneinander geschehen und keiner vom anderen Kenntnis nimmt. Im Sinne von, man weiß schon, ja, dass im Prinzip da irgendwas ist. Also gerade die Kantaner aufgrund ihrer Entwicklung wissen natürlich aufgrund ihres Weltkenntnisses und der Welteroberung und hier, pass auf Leute, wir wissen, was so abgeht, wissen das natürlich eher als die Tyrianer von den Kantanern wissen, dass es die gibt. Und hier entsteht so sozusagen, also es steht auch da, wenn man das mal in dem Manifest sich nachliest, dass man davon ausgeht oder man könnte davon ausgehen, dass wenn Kanta und die Kantana es gewollt hätten, hätten sie halt die ganze Welt erobern können zu der Zeit. Ja, also im Sinne von, die waren im Prinzip mächtig genug und haben sich einfach gesagt, Leute, ganz ehrlich, die Insel reicht uns. Lass die ganze Welt mehr machen. Ja,
das ist ja auch die Frage,
was
zu der Zeit schon als Gegner noch da war. Oder
so, ne? Richtig, ja. Und genau, das ist also so ein Ding, wo man so sich sagen kann, okay, das ist halt eine sehr spezielle Zeit. Und jetzt wird es halt sehr spannend, wenn wir im Prinzip einen Sprung machen, um knapp 200 Jahre, wenn man so möchte, 204 Jahre. Und wir kommen in eine Zeit, die mit der nächsten Zeit einhergehend zu einer sehr wichtigen Zeit wird. Denn was geschieht jetzt so ein Jahr, ja, so rund ein Jahr vor dem Exodus der Götter, Franz?
Wir sind ja jetzt dann bei 509 laut Kantar.
Genau, im genau, 509 CC, genau.
Ja, da war es ja so, dass die Sext auch Kanta, also besuchten, also
ja.
die Insel, also Kanta zu dem Zeitpunkt. Und die wurden ja damals schon mit den Geistern von Kantana, also die Sechs ist ja offensichtlich damit die Sechs Götter gemeint, falls es jetzt hier nicht klar war.
Übrigens dazu gibt es auch nochmal eine Podcast-Folge, aber hey, nur mal so am Rande.
Erste oder zweite Podcast-Folge war das tatsächlich. Haben ja, also die Sechs Götter oder die Sechs Menschengötter haben ja Kanta besucht. Zu dem Zeitpunkt, also ein Jahr vor dem Exodus der Götter, und wurden da halt zusammen quasi direkt von den Kantana auch schon verehrt. Und die Götter haben dann, wie auch schon bei den Menschen selbst, einfach den Kantanern, Kantanern haben wir. Ich weiß, also
Wir nennen sie einfach Kantana. Wir nennen sie Kantana und sie sprechen Kantanisch und ja, doch, das machen wir so. Ist jetzt bestimmt, Leute, falls ihr das hier hört.
Ja, also den Kantanern Magie verliehen, also, da, also aufgrund dessen, wie du schon gesagt hast, die Kantaner waren ja davor schon sehr, sehr dominant und sehr weit im Entwicklungsstand, obwohl sie eigentlich gar nichts mit der Magie wirklich zu tun hatte. Also jetzt die göttliche Magie, von also diese wahre Magie in Anführungszeichen. Und die wurde erst nach dem Besuch der Sechs quasi verliehen, vor allem halt Norden, Süden.
Da würde ich ganz kurz mal einen einhaken, wenn ich darf, ja, Franz. Ja. Wegen der Wahrmagie, das ist halt eine ganz, ganz spannende Frage, ne? Weil man sich überlegen muss, also wir wissen ja, das hättest du vermutlich jetzt noch gleich gesagt, dass praktisch die Kantaner vorher schon Magie kannten.
Ja, also nicht in der Form, wie wir jetzt als Zwei-Spieler an Magie denken. Ja, aber
sprich ruhig weiter. Ja, genau. Und das Spannende ist halt, wenn man sich überlegt, also wir wissen ja schon, wir haben ja schon in der letzten Folge darüber spekuliert, das heißt spekuliert, das ist ja eigentlich nachgewiesen, dass die Kantaner also irgendwo herkamen, im Prinzip da waren, bevor die Götter offensichtlich die Menschen mitgebracht haben, die wir als Menschen kennen, in Ohr und so weiter und so fort. Und das ist halt spannend, wenn man sich überlegt, dass die das ja scheinbar, und das ist ja uns auch schon klar, dass ja auch vor den Göttern die Altrachen schon da waren, also war ja schon Magie auf dieser Welt und auch bei den Kantanern ist im Prinzip durch die Ritualisten etc. bedingt, wenn man sich mal die Klassen anguckt, auch im ersten Teil, die ja mit Geistern interagieren. Das heißt, die Geister haben
von Magie schon anwenden.
Ja genau, also diese Energieflusssache war im Prinzip schon gegeben. Und wir haben offensichtlich diese Gabe der Magie, die in Kanta gar nicht so krass war, weil ja Kanta, wie gesagt, die Kantaner waren ja weiter, das heißt, die hatten schon Magie, ihre eigene Art und wurden praktisch jetzt nochmal sozusagen geboostet, wenn man so möchte. Ja. Oder was würdest du sagen, wie würdest du es nennen?
Ja, ich glaube, sie haben einfach, also ist halt die Frage, ob sich jetzt die Magie der Götter so krass von der anderen Magie, die Kanta schon hatte, unterscheidet? Also ob die so krass viel mächtiger ist oder ob die Götter einfach nur ihnen genau das Gleiche gegeben haben und nur das quasi benannt haben als okay.
Imagine geben dir das, ja, das haben wir schon, habt ihr nicht was? Habt ihr ja, nicht was anderes? Also, ach so, ja, das ist unsere Magie und nee, dann so und dann ist die Katana so.
Göttermagie,
das ist und dann ja, die Katana so, hä, aber das habt ihr doch auch einfach nur auch aus den Altrachen rausgenommen, wie wir unsere Magie, hä? Wollen wir uns verarschen? Aber guck mal, der Punkt ist ja der, jetzt nochmal ganz kurz auf dieses Magie-Thema jetzt auch, die Frage ist halt, ob die Götter, also wie bringen die Götter, wie haben die überhaupt Magie mitgebracht? Also sind sie selbst Gefäße? Das ist ja offensichtlich ja, der Fall.
Wie äußert sich das jetzt darin, dass sie quasi den Kantana die Magie gegeben haben? Also wenn die Kantana davor schon Magie hatten,
ja,
ist es ja eigentlich irrelevant, dass die Götter denen Magie gegeben haben. Also irgendwas, also das muss ja irgendwas gebracht haben.
Also ja, und wir sprechen ja noch immer, die Quellen sprechen ja von wahrer Magie.
Genau.
Und das ist halt super. Also
Horcrux.
Die Frage ist halt in dieser Formulierung, ob das ganz einfach bei den Überlieferungen ganz einfach falsch überliefert. Es ist ja wie damals schon dieses, ja, die Götter waren, oh, alles war großartig, ja. Götter, Leute, Leute, die Götter, einfach die Besten der Welt. Dabei waren es alles Arschgeigen. Kann ja auch sein, dass diese wahre Magie einfach nur so dieses nach Motto, hier ist unsere Magie und die Kantana so, wir haben die schon, ja, wir haben euch die Magie gebracht, schreibt so rein.
Dass sie die Götter den Kantanern zuerst die wahre Magie, also zuerst Magie verliehen haben, bevor sie es den Menschen gegeben haben.
True, ja.
Das ist ja auch nochmal so.
Und die Frage ist halt, wenn die Kantaner schon Magie hatten, warum zur Hölle hat man denen überhaupt noch was gegeben? Aber wir kriegen das ja später nochmal raus, dass auch, hier gibt es ja ein paar Sachen, die gerade auch in Verbindung mit Trainer und Shiro und Co., das hat ja auch eine Folge dann später noch. Das heißt, was ich halt immer wieder hier oft mit dem Kopf habe, ist sozusagen auch, dass diese Magie, so diese alte Magie der Kantana verdorben hat. So habe ich es immer im Blick. Genau. Wenn man bedenkt, was Shiro und so dann mit seinem Ritual aus dieser Magie macht. Aber ja, gut, da kommen wir dann noch dahin.
Modernisierung der Magie einfach.
Ja, genau. Ja, und dann springen wir doch ganz einfach ein Jahr weiter direkt. Weil im Prinzip...
quasi das große Jahr.
Ja, genau, das hat man ja im Prinzip schon mal bei, weiß ich nicht, bei den Menschen, bei fast allen Rassen sprechen wir darüber, bei den Göttern sowieso, und zwar das Jahr Null. Also weder vor dem Exodus noch nach dem Exodus, sondern im kantanischen Kalender das Jahr, ja, der Exodus, genau, und das Jahr 510, meine Damen und Herren. So, das heißt also, wir sind ein Jahr, das müsst ihr euch vorstellen, nochmal, die Götter geben also die Magie, sagen sich, wir müssen dann aber auch los ein Jahr später, ja, verlassen die Menschen und Tyria, ja. Und ich meine, wir wissen ja mittlerweile ungefähr, warum sie es gemacht haben, so ein bisschen, ja. Und jetzt ist es aber so, dass auch nachträglich, das kriegen wir dann raus, wenn es um den Jadewind und Shiro und Co. geht, im Prinzip die Verbindung natürlich trotzdem noch da war, weil natürlich noch immer Riten und ich sage jetzt mal Feste abgehalten wurden zu Ehren der Götter, weil wir erfahren auch später, dass im Prinzip die ganzen kantalischen Bewohner auch eine sehr enge Verbindung zu den Göttern aufgebaut haben. Das ist halt sehr spannend, weil, und jetzt kommt es auch, ihr werdet es merken, wenn wir über die Kurzik und Luxon sprechen, oder Laxen und Kursik. Ich kenne dich, du kommst gleich wieder dieses, das heißt nicht Luxon, das heißt also Laxen und Kursik. Ja, okay, ist auch egal. Aber das ist halt spannend, weil allein in diesem einen Jahr eine richtige Verehrung sich etabliert hat.
Das finde ich krass, ja.
Aber guck mal, Franz, das ist doch das Krasse. Warum? Weil sie einfach in Erscheinung treten konnten. Weißt du, was ich meine? Ich meine, wenn du die ganze Zeit, wenn du seit 100.000 Jahren an Geister, ja, die Geister der Vorfahren, so, ja, mein Opa hat mir davon erzählt, und dann kommt auf einmal so ein Gott, ich bin Balthasar, hier ist ein Feuerschwert, oh mein Gott, ein Feuerschwert. Das ist klar, dass ich den dann irgendwie feiere, oder? So.
Ja, aber ja, dass sie direkt so von 0 auf 100, also wirklich ja ein Jahr, nachdem das passiert ist, und sind ja schon wieder abgehauen.
Ja.
Und dass die Kantane dann trotzdem noch so richtig intensiv daran klammern, obwohl das eigentlich nur so in ihrem Zeitstrahl jetzt gesehen, also 510 Jahre, nachdem sie angefangen haben, den Kalender zu führen, ist das passiert. Also es war ein Jahr und trotzdem hat es so einen großen Impact gehabt, dass die jetzt bis heute noch quasi, also oder heute dann mit immer noch zu tun haben, gerade jetzt im Hinblick auf Kursik und Lachsen und was weiß ich nicht alles.
Ja.
Da finde ich das auch spannend, wenn jetzt, ob das im Add-on dann noch irgendwie aufgegriffen wird, weil man hat ja auch diesen Wandel in POF und mit Balthasar und alles Mögliche erlebt und in Elona. Ob das dann auch irgendwie Auswirkungen auf Kanta hat, gerade mit den Göttern, ob die vielleicht wissen, dass es Balthasar nicht mehr gibt oder
Weiß ich, mal, ja, aber also so gut, also das Ding ist halt, es müsste halt eine riesige Frage, also das Ding ist ja, die Kyrsik und Luxon sind ja offensichtlich auch verloren gegangen jetzt über die Zeit. Genau, die Frage ist halt, die Frage ist halt, ob das vielleicht damit einhergeht, dass ihre Schutzgötter alle sozusagen aufgefallen sind als, war nicht so geil, Balthasar, vielleicht sind auch die anderen irgendwie scheiße, die Götter waren nur ein Schatten ihrer selbst, weil es kann ja sein, dass das so ein Grund ist auch dafür, dass das so auseinandergebrochen ist.
Man sagt ja auch vor allem, immer, also wenn man jetzt quasi jetzt auf die griechische Mythologie oder sowas ausgeht, da, dass die Götter ja eigentlich nur göttlich sind, weil zu ihnen gebetet wird. So wie
richtig.
Ja. Und dass das vielleicht einfach in Kanda zum Beispiel komplett weggefallen ist, weil Luxon Kyrsik einfach aufgebraucht oder aufgelöst worden sind von dem Kaiserreich von Ushoku damals und dass quasi dieser Teil schon weggefallen ist und dann die Magie, die die Götter dadurch erhalten haben, durch die Kanta-Gebete oder wie auch immer, durch die Verehrungen, dass die quasi nicht mehr ausreichend war und dann Balthasar vielleicht damals schon sagen wollte, ey, wir müssen da jetzt irgendwas machen. Mhm. Vielleicht wollte Balthasar auch einfach wieder zurück und zu sagen, dass es die noch gibt und die anderen so, nee, lass mal unsere Rente genießen und haben den dann einfach eingesperrt.
Es ist halt so schade, dass wir Balthasar nicht ausgefragt haben, aber das Spannende für mich auch hier nochmal, das muss man auch nochmal ganz kurz klar sagen, wir haben immer so eine ganz wilde Beziehung zu diesem, die sind weg und doch nicht weg, das ist ja auch ganz klar, das merken wir auch durch diesen Bezug zu den Göttern, auch dann ja genau, und dann auch in GW1 noch, wenn wir dann eben mit den Göttern interagieren, wo sie nicht mehr da sind, weil wir spielen ja auch in GW1 nach dem Exodus. Genau, das ist halt ganz wichtig, dass wir überlegen, dass die Götter zwar verschwunden sind, aber sie trotzdem den Leuten noch Segnungen schicken. Das heißt im Prinzip, durch die Nebel hindurch ist also eine magische Verbindung noch da irgendwo. Sie sind nur nicht mehr körperlich vor Ort. Ja, also das ist ja nochmal... sozusagen. Also es ist praktisch so, als hättest du einen Schlauch von den Mönchen dann so in das, also so ein Schlauch von den Tempeln in die Nebel gelegt und dann machen die Götter, Lyssa, du bist die Beste, und Lyssa so durch den Schlauch so, hier kommt eine Ladung Marie, hier.
Ihr habt das Richtige gesagt. Hier habt ihr
was. Dim, dim, dim.
Einfach so konditioniert.
Geil. Also, das ist halt immer dieses, also egal wie weit die weg sind gefühlt, du betest halt, kriegst du eine Segnung, ja, und diese magischen Segnungen, die du auch kriegst in Spielen, jetzt auch in Guild Wars, sind halt nicht von ungefähr, das bedeutet halt wirklich, dass du gesegnet wirst durch Magie aufgrund deiner Hörigkeit, deines Vertrauens zu den Göttern, also muss da irgendeine Verbindung da sein, aber wie auch immer, auf jeden Fall, die Götter sind auch hier in Kanta weg, aber die Bewohner von Kanta glauben noch immer an ihre Götter, denn noch immer gibt es Segnungen und kleine Präsente und kleine Geschenkchen hier und da, vielleicht auch mal so ein kleiner Spion von Abaddon geschickt und der das komplette Kaiserreich mit dem Jadeschirm überzieht, mal so ein kleines
Upsi.
Huch, da habe ich wohl das falsche Paket aufgemacht. Ah.
Ich war doch nur eine alte Wahrsagerin, da wäre ich doch nicht.
Ja, und dann kommen wir einfach schon zum nächsten Zeitalter. Also wir gehen jetzt wird's ganz heiß, denn wir gehen wieder ein ganzes Jahr in die Zukunft.
Schritt für Schritt.
Wahnsinn, Leute, wir werden jetzt die nächsten 700 Jahre der kantanischen Geschichte Jahr für Jahr
verbringen.
700 Folgen, los geht's. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt im Jahr im Zeitalter der Fledermaus und ich habe wieder mal. Achso, das wollte ich ja noch erzählen.
Kleine Anekdote.
Ich wollte es noch erzählen eben. Deshalb auch dieser Falke übrigens, wegen der Geduld und der Achtsamkeit und das Angreifen, wenn der Zeitpunkt günstig ist. Deshalb hat auch Kanta Tyria und Elona nur beobachtet, wie ein Falke auf der Jagd. Das war noch meine kleine Geschichte.
Weil der Zeitpunkt nie günstig war.
Ja, der war nie günstig, weil die Ratten immer im Loch waren. So, okay, kommen wir jetzt zum Jahr 1. Die Fledermaus steht nämlich im Chinesischen für, das glauben gar nicht so viele, bei uns ist es so, eine Fledermaus ja eher was Böses, Dunkles, Dreckiges, ja,
vor allem
Vampire.
Momentan vorherrschende Situation ist es, glaube ich, auch schwierig zu sagen, bei den Chinesen steht die Fledermaus für, das wird sehr schnell
In der kulturellen, ja. Aus kultureller also Sicht,
worauf ich hinaus wollte.
Ja, ja, aber aus kultureller Sicht stand und steht die Fledermaus eigentlich für Reichtum und Glück. Und genauso reich und glücklich lach ich schon wieder.
Nein, alles gut.
Also genauso reich und glücklich erging es im Prinzip auch Kannte auch zu dieser Zeit, und es gab einen, also in diesem Jahr 1 nach dem Exodus, also sind wir jetzt im Jahr 511 des kantanischen Kalenders, sind wir jetzt also in einer etwas, ich sage jetzt mal, revolutionären Zeit der kantanischen kaiserlichen Linie.
Modernisierung
jetzt der Magie. Geht's aber richtig los. Franz, wir fangen jetzt mal an. was hat jetzt hier so, was hat sich jetzt hier auf einmal herauskristallisiert?
Also, natürlich ist es, muss man jetzt hier schon sagen, wie du gesagt hast, dieser Aufschwung, die, also das ist ja quasi, das ging Hand in Hand, die Götter haben den Kantanen die Magie gegeben und sind ein Jahr später direkt abgehauen. Und ein Jahr, und das ist ja quasi wieder ein Jahr vergangen, das heißt, die Kantanen müssen jetzt quasi, sind ganz auf sich alleine gestellt und müssen jetzt irgendwie anfangen, die von den Göttern gewonnene Magie effektiv zu nutzen. Und dadurch, durch diese Magie bieten sich natürlich neue Möglichkeiten. Also wenn man jetzt sagt, okay, früher war das vielleicht eher Richtung konservativ, dann konnte man anhand mit der Magie natürlich andere Berufsgruppen, sag ich jetzt mal, oder neue Berufe oder neue Kulturen oder neue Riten abhalten, die eben durch diese Magiegabe geschaffen worden sind. So eben jetzt auch bei in diesem Jahr, quasi in dem Zeitalter der Fledermaus, in dem ersten Jahr, war Kanta quasi einfach nur damit beschäftigt, quasi die Magie effektiv nutzen zu können und anhand dessen neue Praktiken anzubieten oder neue Berufe darzustellen. Und so verbreitet sich das natürlich weiterhin.
Aber weiter. Nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, das ist ja im Prinzip auch eine ganz, ganz entscheidende Sache jetzt auch. Spielbezogen sind diese heroischen Berufe oder dieses Berufsergreifen und diesen Weg zu gehen. Das ist ja auch was Spielerisches, was sie im Prinzip verkauft haben als ein Feature. Das hat aber hier im Prinzip auch ganz große kulturelle Einflüsse auf die nachgehenden und nachfolgenden Generationen, Franz. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, bitte sprechen Sie weiter.
Ja, alles gut. Ich wollte eigentlich jetzt nur sagen, dass das Ganze mit Umschwung natürlich auch alles mit Veränderungen zu tun hat, so unter anderem auch eben jetzt die kaiserliche Linie, die in Kanta ja vorherrschend ist, wie wir ja schon in den vorherigen Podcasts erwähnt haben. So unter anderem ist es ja so, dass der momentan älteste Prinz, Chandang, quasi seinem Vater, also dem momentanen Kaiser, sich widersetzt hat und einfach gesagt hat, so nee, er will einfach nicht das machen, was mein Daddy mir sagt. Ich will jetzt nicht einfach so langweilig den Thron oder den Kaisertitel annehmen. Ich gehe jetzt einfach meinen Weg, was ich für richtig halte und gehe diesen neuen Weg des Helden, der sich da quasi darbietet. Und er studiert das ja dann auch einfach, also diese ganze Kriegsführung, allgemein den Krieg, und war ja dann auch in Xingjie und hab da zum, also Xingjie ist ja Xingjie.
Xingjie, komm, Xingjie ist schon, wir sagen es einfach Xingjie. Xingjie
ist ja quasi, also ist für die Leute, die GW1 sich gefühlt haben, ist ja das Tutorial-Gebiet in GW1. Das ist ja auch ein Kloster und da war ja unter anderem dann auch der Prinz Chandang von, also von dem momentan vorherrschenden Kaiser. Und hat er quasi, ja, quasi wurde da zum Mönch ausgebildet oder hat da Praktiken gelernt, die ein Mönch normalerweise abhandeln muss. Und hat dann eben alles, was er gelernt hat, dazu verwendet, um quasi Heldentaten in Kanta vollbringen zu können. Und das alles wurde ist halt die Frage, okay, wir haben ja schon davor in dem vorherigen Podcast erwähnt, dass zum Beispiel jetzt die Töchter komplett aus der Geschichte getilgt worden sind. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, das Gleiche könnte wahrscheinlich mit dem Prinzen auch passieren, wenn er zum Beispiel noch einen jüngeren Bruder hat und dann einfach sagt, er will den Thron nicht aufnehmen und dementsprechend weiß man nicht mehr, was mit dem passiert ist. Mhm. Aber dem war ja nicht so, denn es gab ja ganz viele oder kleinere Gruppen von Schreibern, die ja ihn begleitet haben auf seinen Abenteuern. Also man kennt es ja immer, ein Held hat ja immer irgendwelche anderen Leute dabei, die ihm dann helfen und dem dokumentieren und was weiß ich nicht alles und sowas ja hier auch, die dann einfach quasi aufgeschrieben haben, was er gemacht hat, so oh mein Gott, Chandang hat heute, der sah heute wieder so gut aus in seinem Umhang, wie er den wilden Eber erschlagen
hat. Also eigentlich haben die Soldaten ihn erschlagen, er hat nur den letzten Stoß gemacht, Mann, ich liebe ihn, er ist der Beste. Und ich hier
so gezwungen, dass das rein. So, ja, und hier jetzt mal, Chandang hat ja quasi dann was in Kanta dieses, den Sterne näher rücken, also Closer to the Stars ist ja unter anderem auch ein Titel von der Halle der Monumente, ist ja ganz...
Übrigens auch super spannend, ne? Du kannst also eigentlich einer der Kaiser sein. Oder viele haben den Titel und wissen es gar nicht.
Ja, quasi diese Prüfung da ablegen, was ja im, wenn wir jetzt auf Tyr schauen, der Aufstieg ist, also das, was wir in Tyr gerade im Hinblick auf Ilona und mit Glint und alles Mögliche schon besprochen haben, also was in Tyr der Aufstieg ist, ist in Kanta quasi dieses den Sternen näher rücken, also quasi diese Prüfung, die man da ablesen muss. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir in GW2 sogar in GW1 auch schon die Prüfung da auch abgelegt haben, oder nicht? Mit diesen Sternentieren, war das nicht die Prüfung mit den...
Ja, richtig.
Also mit
richtig.
Den Tyrien, mit dem Phönix.
Das ist ja im Prinzip, ist das ja auch, also ist diese Prüfung abzulegen, den Stern näher zu rücken, ist ja sozusagen schon was Art Festliches.
Genau.
Und ja. Natürlich kann nicht jeder, der das macht, wird auf einmal Kaiser, sondern das muss natürlich jemand in der kaiserlichen Linie machen. Und genau, und da gab es entsprechend dann eben auch neue Titel für die Kaiserlinie. Genau, ja. Machen wir mal so bitte weiter.
Richtig, und er hat quasi diese Prüfung abgelegt und dann war es ja irgendwann Zeit so, dass der Vater gesagt hat, ja Junge, ich will jetzt meine Rente, jetzt komm endlich mal hier. Bosch, du musst jetzt mal übernehmen. Und dann hat er quasi aber gesagt so, nee, er will... Also er nimmt schon den Thron, das schlägt er natürlich nicht aus, wäre ja selten doof. Aber er möchte nicht mehr als Herr Kaiser quasi tituliert werden, sondern einfach als der erste aufgestiegene Kaiser oder aufsteigende Kaiser. War unter anderem eben halt wegen dieser Prüfung, die abgelegt worden ist. Und er hat quasi dann seinen Namen zu Shanghai geändert. Shanghai? Hä?
Oha, kommt vielleicht daher die Stadt in der echten Welt? Sind vielleicht die Kantanen durch den Nebel gereist auf die Erde?
Sorry. Oha.
Oha.
Und er hat quasi dann einfach eine neue Tradition dann, oder ja, Tradition, Gesetz, veranlasst, dass quasi jeder in der Familie des Kaisers mindestens 2 von diesen heldenhaften Berufen ausüben müssen. Also diese, also im Prinzip quasi diese, so wie diese Henchmans oder halt was er dann halt gemacht hat in seinen Jahren der Lehre oder in seinem Studium und Praktiken. Und das hat sich quasi jetzt einfach etabliert, dass das bis heute quasi ist, bis zu dem 20. aufgestiegenen Kaiser. Ja,
20.
Also der 31. insgesamt,
also genau.
Der kantanische Kaiser, genau. Aber der 20. aufgestiegene
also ab, Kaiser. Also ab dem 11. gab es im Prinzip die Tradition.
Richtig,
genau. Wenn man das jetzt mal Mathematik rechnet. Und jetzt übrigens auch nochmal der Hinweis zur zum Zeitalter der Fledermaus. Im Prinzip dieser Aufbruch in eine neue Zeit brachte Reichtum, nämlich reich an Wissen durch die verschiedenen Prüfungen und gleichzeitig die Glückseligkeit des Einzelnen, der diese Prüfung abgelegt hat. Ja, du verstehst, ja. Siehst schon,
Hier. Verstehst. Ich glaube, was du da warst.
Ja, ja. Und ich würde einfach sagen, jetzt kommen wir in diese, und das ist ja auch eine reiche Phase, eine Phase an, in der also im Prinzip alles im Einklang ist und es läuft dahin. Wir springen auf immer in die Zukunft,
reichlich
würde ich sagen.
Reichlich Zeit ist auch vergangen.
Oh, reichlich Zeit. Glücklich, dass wir da sind im Jahr 221 nach dem Exodus. Das heißt, wir springen jetzt 220 Jahre in die Zukunft, in denen einfach nichts passiert. In denen einfach die Leute auf Kante sagen.
Ja, aber gesagt, ihr macht Jahr für Jahr.
Ja, das ist einfach jetzt, also wir können einfach jedes Jahr das gleiche wiederholen, leben, dies, das, es geschieht halt nichts.
Der Kaiser ist ein Jahr älter geworden.
Ja. Und ja, wir springen also in das Jahr 221 nach dem Exodus und das heißt in das Jahr 731 des kantanischen Kalenders und zwar in das Zeitalter des Igels.
Yay.
Und dazu habe ich jetzt keinen coolen Spruch, weil selbst nach langer Recherche habe ich zum Igel einfach nichts gefunden. Vielleicht kann man einfach sagen, das war eine sehr schwere Zeit mit vielen Stacheln auf dem Weg. Okay. Und zwar ist das die Zeit, das ist eine ganz spannende Sache, also 221 Jahre, die Götter verschwunden sind, gibt es zum ersten Mal jetzt Kontakt mit dem Norden, meine Damen und Herren. Das heißt, Tyria und Kanta treffen sich, die ersten Schiffe treffen ein und es kommt zu einem Punkt, der sehr wichtig ist auch für die Bevölkerung von Tyria.
Direkt
im Norden. Das vermute ich auch, aber es geht vor allem darum, dass im Prinzip hier auch schon die Tyrianer gemerkt haben, oh shit, die sind ein bisschen weiter als wir. Jetzt ist hier vielleicht auch ein schönes Land und vielleicht können wir die irgendwie uns einverleiben, aber wir sind mal so clever. Ja, man spricht ja sogar in den Geschichtsbüchern. Genau, man spricht sogar in den Geschichtsbüchern von Weisheit, dass sie halt praktisch versucht haben, Kanter, wir machen mal schnell ein Friedensding hier, wir sind jetzt Handelspartner, und dann gab es also einen regen Austausch von Schiffen und Handelsschiffen, die also zwischen Norden und Süden hin und her gefahren sind. Das heißt, es gab auch einen Austausch der Kulturen, ja. Aber obwohl es einen Austausch der Kulturen gab, war noch immer Kanter relativ, ich sage jetzt mal, zurückhaltend. Ja, wenn es um den Austausch mit dem Norden ging. Und was hinzukam, war im Prinzip, dass also durch den Austausch mit Kanter diese ganze, der ganze Fortschritt, dass die Techniken, Technologien, die Weisheit der Mönche etc., alles ging also gen Norden. Wir wissen ja, wozu das geführt hat, zu nichts Gutem. Ja. Aber ganz wichtig für Kanter war natürlich aufgrund der wachsende Bevölkerung, aufgrund des beschränkten Platzes, weil ich meine, es ist nun mal so, auf dem Inselstaat gibt es halt nicht mehr als die Inseln, die du hast.
Wenn die Insel abgebaut ist, hast du
nichts. Genau, mussten sie natürlich ganz einfach auch auf die Ressourcen zurückgreifen. Das heißt, es gab also ein Geben und Nehmen, das war ganz geil, und somit konnte man im Prinzip auf beiden Seiten hier Vorteile erhandeln. Und ganz wichtige Sache, das war auch die Zeit, in der im Prinzip durch diese Versorgung vom Norden konnte man im Prinzip jetzt auch dafür sorgen, dass man jetzt selbstständig, weil man jetzt vielleicht Holz und Kur bekommen hat, weil man natürlich jetzt auch selbst nicht so viel Wald hatte, zum Beispiel da entsprechend auch dafür sorgen, dass sich Kanter selbst ernähren kann, ist ein ganz witziger Punkt, weil das sehr, sehr gut auch auf viele asiatische Staaten passt, die Inselstaaten sind. Man spricht zum Beispiel ganz oft über Südkorea, die sehr große Probleme haben, zum Beispiel mit dem Anbau von eigenen Nahrungsmitteln, weshalb sie Land kaufen, zum Beispiel in Afrika, um von dort die Waren ins eigene Land zu importieren und die dann an die Bevölkerung zu genau geben, weil natürlich einfach die Mäuler, die man stopfen muss, nicht zu stopfen sind mit dem eigenen Anbau. Und hier war es im Prinzip so, dass also Kanter zum ersten Mal ihr eigenes Ackerland bestellen konnte, ohne da im Prinzip darauf zu schauen, noch irgendwo anders jetzt dies und das zu machen, also Bäume wieder zu pflanzen, wieder zu fällen, damit man Holz hat. Also konnten sich ganz und ganz darauf konzentrieren, was halt sehr wichtig war für die Entwicklung. Das heißt, im Grunde war diese Handelsbeziehung sehr wichtig, damit Kanter noch schnellere Fortschritte macht, wenn man so möchte. Ja, also das hat sie also nicht zurückgeworfen, sondern eher nochmal beschleunigt. Das ist aber auch eine Zeit, die im Prinzip dann von dort an sehr lange ohne Probleme fortgeführt werden konnte, ohne dass irgendwas passiert. Und wir springen jetzt gleich mal wieder 400 Jahre, also mehr als 400 Jahre in die Zukunft. Es sind genau 473 Jahre in die Zukunft. Das heißt, wir sind jetzt fast im Jahr 700 nach dem Exodus, also 694 im kantanischen Kalender 1204. Und wir sind in der Zeit, im Zeitalter der Schildkröte, wo genauso langsam wie die Schildkröte sich bewegt, bewegt sich auch die Geschichte. Denn wo sind wir jetzt? In was für einem. Das ist eigentlich Quatsch, weil die Schildkröte passt gar nicht zu dem, was da jetzt passiert.
Ich wollte auch gerade sagen.
Aber vielleicht einfach die Zeit.
So rückschrittig
ist es. Ist eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, Schildkröte. Man zieht sich zurück in den Panzer, kann man irgendwas ableiten? Schildkröte.
Bist du defensiv waren die Bauern.
Ja, keine Ahnung.
Nee. Also ich war eigentlich offensiv.
Ja, also, wir gehen dafür jetzt mal rein, Leute. Also wir sind im Jahr 694 nach dem Exodus und wir haben eine ziemliche, also wir haben wieder so eine kleine Revolution-Phase. Ja. Jetzt geht's richtig ab. Und zwar haben wir natürlich, also es ist ja oft so, dass eine Zeit des Friedens, der Entspannung vor allem steht und fällt mit dem Anführer des Landes. Ja, und gerade wenn man Kaiserreich hat, das heißt, man hat also einen sehr autoritären Führer, Anführer des Landes, dann hat man vielleicht hier und da auch mal einen Kaiser, der ziemlich scheiße ist. Und wir sind jetzt, ich weiß nicht, wie du ihn aussprichst, Shingta? Oder Shingta? Sagen wir einfach, Kaiser Shingta ist an der Macht und jetzt haben wir ein ziemliches Problem. Was ist mit dem Kaiser los, Franz?
Also wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich immer ein paar schwarze Schafe, auch innerhalb der Kaiserlinie oder so, sage ich jetzt mal, oder des Stammbaums der Kaiser. Und so eben auch dieser Shingta ist, glaube ich, besser. Shingta, ja, egal.
Warte mal. Wer singt da?
Wer singt? Was?
Los geht's, Leute. Wer singt da? Okay.
Genau, und er hat halt einfach, ich sag mal, einfach eine unnatürliche Vorgehensweise, wie er quasi mit...
wie du das ausdrückst, oh mein Gott. Okay, gut, mach weiter.
Wie er quasi mit... sagen wir einfach, wie es ist, er war tyrannisch.
Ich wollte gerade sagen, du sagst einfach, er war ein Arschloch, Leute.
Und es ist ja auch so, dass auch schon vor ihm sind viele Kaiser unnatürlich gestorben, sei es jetzt hier jetzt vom Pferd gefallen und dann einfach verendet. Und so, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, ist er jetzt auch auf einer unnatürlichen Art und Weise verstorben, aber es heißt nicht, dass er es nicht verdient hätte. Also, oha, wenn man das überhaupt so sagen darf. Also, Selbstjustiz ist ja keine Lösung, das muss ich hier nochmal erwähnen. Aber er war halt einfach dafür bekannt oder berüchtigt, einfach ein grausamer Herrscher zu sein und vor allem auch gerne mal so öffentliche Massenexekutionen von seinen politischen Feinden durchzuführen. So einfach, stell mir so vor in seinen Terminkalender, Samstag, da machen wir wieder die Massenexekution. welche Partei nehmen wir? Ach, die haben mir ja eigentlich gesagt, dass Rot mir nicht steht, deswegen werden die jetzt hingerichtet. Und vor allem, was man ja auch kennt oder von früheren Geschichten.
Ich stelle mir gerade vor, wie einfach irgendeiner sagt, ja, ich habe gehört, dass der und der hat gesagt, dass mein Bart mir nicht steht. Wir vernichten ein ganzes Volk, bringt ihr her.
Alle, die jetzt auch Bart tragen, werden hingerichtet. Aber vor allem, was ja man ja auch von früher kennt oder was ja nicht unüblich ist, ist ja, dass die Bauernklassen sehr stark besteuert werden, um quasi dann einfach dem Kaiser mehr Geld einzugeben und einzubringen. Und wenn die Bauern einfach die hohen Steuern nicht mehr zahlen konnten, dann wurden sie halt auch einfach entweder gefoltert, verhaftet, umgebracht oder einfach noch mehr besteuert. Und das war einfach quasi so seine zwei liebsten Hobbys, die der Shingta da hatte. Und irgendwann kam es halt einfach dazu, dass die Bauern gesagt haben, oder halt einfach der ganze Stand, also es waren jetzt nicht ein paar Bauern, aber es war halt einfach quasi die ganze Klasse oder die ganze Stand an Bauern, gesagt haben, so jetzt ist Schluss, wir lassen uns das nicht mehr gefallen und wir klopfen den jetzt ordentlich zusammen. Und so kam es ja natürlich auch dazu, dass, also wir haben das ja schon in der vorherigen Podcast-Folge erzählt, dass die Kaiser ja immer in dem Raisu-Palast residieren. Hm. Und so unter anderem auch der jetzige Kaiser Shingta. Und trotzdem, man weiß nicht wirklich bis heute, wie die Bauern es geschafft haben, da einzudringen. Also natürlich, die Spekulationen sind ja naheliegend, dass es irgendwelche verräterischen Soldaten geben, die vielleicht auch mit irgendwelchen Bauern, die jetzt da eine Revolte gestartet haben, verwandt sind oder die einfach gesagt haben, so ey, das ist echt nicht so gut, was der sagt oder macht. Die haben die dann einfach reingelassen. Das ist wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich ist es so. Oder es waren halt auch einfach Soldaten, die auch selbst unter ihm gelitten haben oder misshandelt wurden. Und auf jeden Fall kam es dann einfach dazu, dass er quasi mit seinem Palast dann verbrannt worden ist oder niedergebrannt worden ist. Mhm. War einfach lit.
Oh, bitte geh. Oh, bitte geh einfach. Nö, war einfach nicht. Nee.
Ich will nicht mehr. Okay. Aber, wie wir schon gesagt haben, dass.
Warte, weißt du auch, stopp. Weißt du, was die Bauern gesagt haben, als sie ihn verbrannt haben und ihn gehört haben im Todesschreien? Wer singt da? Wer singt da im Tempel, Palast? Okay, sorry, Leute. Ich find das mit dem Singt da einfach großartig, aber wir machen weiter.
Bitte? Ja, auf jeden Fall. wie wir schon oft erwähnt haben, ist quasi, also es ist ja eine Familientradition, quasi Kaiser zu werden. Also du wirst da reingeboren, entweder du bist Kaiser oder nicht. Und so ist ja auch so, dass quasi der Sohn von Shingta direkt der nächste Kaiser geworden ist oder werden sollte. Also er sollte einfach den Thron dann als nächstes besteigen. Und man hat direkt gedacht so, okay, es ist der Sohn. Der wird sich wahrscheinlich jetzt direkt an den ganzen Bauern rächen oder wird vielleicht noch schlimmer. Aber es war, also der Sohn hieß Senfo. Aber er war quasi einfach so, dass er diesen Teufelskreis von Rache und die anderen rächen sich dann wieder, dann müssen sich die anderen wieder rächen, hat er quasi indirekt durchdrungen, indem er gesagt hat, nee, ich räche mich nicht dafür, dass ihr meinen Vater und den Palast niedergebrannt habt. Ich sage auch nicht, dass es gut ist, aber ich sage, dass mein Vater nicht die beste Person ist. Also er hat sehr viel Weisheit gezeigt und Einsicht und hat quasi auch den Machtmissbrauch, den sein Vater da begangen hat, öffentlich angeprangert und quasi ja, sich selbst nicht dadurch geschadet, aber er hat sich selbst quasi davon distanziert. was man ja heutzutage auch ganz oft sieht bei irgendwelchen Influencern, dass sie direkt ein Video machen, wenn irgendwas passiert ist. Also ich möchte mich von der Aussage distanzieren, die ich vor 5 Jahren getätigt habe. Sowas hat der dann quasi auch gemacht. Aber ich glaube, ihm ging es nicht so sehr um seinen Vater, sondern mehr um den Palast.
Weil das ja, übrigens, man kann vielleicht sagen, dass er den Masseninrichtungen seines Vaters bewohnte, war nur ein soziales Experiment. Genau. Um zu sehen, wie die Bevölkerung reagiert.
Okay. Ja. Aber, wie gesagt, ihm geht es eigentlich nur darum, dass sein schöner Raizu-Palast wieder aufgebaut worden ist, weil der wurde unglücklicherweise auch mit verbrannt. Nicht nur sein Vater, sondern auch der Palast. Und er war quasi, seine ganze Amtszeit war damit beschäftigt, dass er den Palast wieder aufbauen sollte. Was ja insgesamt 80 Jahre gedauert hat, das kann man sich natürlich ausmalen, dass er dann die Fertigstellung dann nicht mehr miterlebt hat. Und es war natürlich ultra aufwendig, auch gerade so einen großen Palast von Grund auf wieder aufzubauen, gerade wenn jetzt die Bauern oder die Wirtschaft jetzt aus so einer Tyrannei frisch rauskommt und versteuert worden ist und eigentlich an der Armutsgrenze kratzt, dann müssen sie jetzt auch nächstes Jahr irgendwie so ein Bauwerk aufbauen, was sie ein Jahr davor niedergebrannt haben, ist ja jetzt auch unglücklich. Also mehr konnte der quasi nicht damit, also ihm war wirklich nur dieser Palast wichtig und nicht eigentlich, was für eine Ungleichheit oder Ungerechtigkeit vorherrschend ist, die momentan ja in Kanta oder ja momentan zu der Zeit auch noch vorherrschend war, dass die Bauern oder dass diese Armut so krass ist im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu der Kaiserfamilie und das Bild. Diese Ungerechtigkeit hat er quasi nicht, oder dem ist er nicht angegangen, sondern hat das in die nächste Generation oder die Generationen als Aufgabe hinterlassen. Und man sagt ja auch, dass das quasi bis heute oder generell einfach zum Scheitern verurteilt ist oder einfach nicht geklappt hat, dass diese Ungerechtigkeit aus Kanta komplett verschwindet. Ja,
man muss halt dazu auch sagen, dass es sehr, 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 sehr selten der Fall ist, dass in irgendeiner Welt, in der ein Kaiserreich, also vom Kaiser regiert wird, zu irgendeiner Form von Gleichheit kommt von allen und das ist eigentlich meistens eher ein, ich sag jetzt mal, ein Wunschdenken, wenn man ehrlich ist.
Sobald eine Partei mehr Macht hat über die andere, ist es ja quasi schon unmöglich, eine Gerechtigkeit oder eine Gleichstellung aufzubauen.
Deshalb ist eine Gerechtigkeit immer nur möglich mit großen Einbußen für die eine oder andere Seite. Richtig. Ja, dann sind wir am Ende von Zeitalter.
Richtig,
und
Zeitalter der Schildkröte.
Jetzt kommen wir zum Zeitalter, das ist ganz wichtig für euch zum Verstehen, zum letzten Zeitalter, was wir geschichtlich vorbesprechen müssen, im Sinne von was im Prinzip passiert, bis zum Start von Guild Wars 1, dem Factions Add-on, weil im Prinzip alles andere dann natürlich im Spiel passiert, das heißt, wir werden auch darüber nochmal ein Wort verlieren, nämlich in der nächsten Folge. Wir machen jetzt im Prinzip den Ausgang aus dem Zeitalter des Drachen, im letzten Zeitalter und dieser Vorgeschichte, indem wir im Prinzip zu Shiro, dem Jadewind, nur grob was erzählen. Shiro und der Jadewind werden im Prinzip in der nächsten Folge nochmal einen wichtigen Teil einnehmen. Und da werden wir auch nochmal darüber sprechen, was im Prinzip dann auch in Factions Thema ist, wenn wir dann im Prinzip das Spiel spielen, also den Factions DLC. Das heißt, die Geschichte heute, die wir beenden, ist praktisch die Geschichte bis zum Anfang des Add-ons in Guild Wars 1. Ja, das ist für euch vielleicht nochmal ganz wichtig, damit ihr das begreift. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Jahr 872 nach dem Exodus, beziehungsweise in dem Jahr 1382 des kantanischen Kalenders. Und jetzt beginnt das Zeitalter des Drachen. Und wie ihr schon hört, jetzt, wenn man mal die Tiere so vergleicht mit Igel und Schildkröte, ist also das Zeitalter des Drachen ein Zeitalter, was, also im Prinzip sind die Zeitalter immer benannt, sozusagen nach Astrologen, Astronomen, die im Prinzip vorhersagen, wie das Zeitalter werden wird. Und natürlich ist der Drache sozusagen das verheißungsvollste Wesen, aber auch ein gefährliches Wesen. Und ohne es zu wissen, wurde im Prinzip mit dem Drachen auch die größte Gefahr oder das gefährlichste Jahr überhaupt eingeläutet, oder das Zeitalter, denn wir befinden uns in einer Zeit, in der erstmal alles wunderbar rosig aussieht, das heißt die Kursik und Laxen wurden immer weiter eingegliedert in das Imperium, in das Kaiserreich, und das ist halt auch super spannend, weil im Prinzip der Kaiser, jetzt keine Ahnung, wie du ihn aussprichst, Franz, Anxian?
Ja,
Anxian auf jeden Fall. Also es wirklich geschafft hat, dass die Loxen und Kursik eigentlich komplett einfach nur noch Kaiserreich Vasallen waren, ohne Streitigkeiten, ohne Probleme. und in dem Fall sogar eins machen, und zwar, darüber sprechen wir auch in der nächsten Folge nochmal, ihre Champions, also ihre größten Kriegshelden, mit zum Erntetempel geschickt haben im Kaiserreich. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass das Erntefest im Prinzip zu Ehren von Twain in dem Fall immer abgehalten wurde, vom Kaiser zusammen mit ausgewählten Gästen, und die Champions waren im Prinzip eingeladen, sozusagen, um zu zeigen, dass das Kaiserreich mit den zwei Vasallenstaaten so eng zusammenrückt wie nie zuvor. Und just in diesem Moment wurde halt Shiro Tagashi. Okay. Shiro Tagashi wurde also zum Verräter der Verräter und hat im Prinzip durch sein Ritual und durch erstmal seinen Mord am Kaiser und seine dadurch frei gewonnene oder gewonnene Energie und Magie. Magie. Ja, lecker Magie. Hat das mal schön gekocht, Leute. Durch die Magie hat er also im Prinzip ein Ritual vollführen können, was letztlich dann im Jadewind endete, die Champions alle tötete und das halbe Land mit dem Jadewind und damit auch dem Töten von ganz vielen Kreaturen, dem Wald, dem Versteinern oder dem zu Jade werden des Meeres etc. Das sorgt also alles dafür. Wir gucken uns dann nächste Folge an, wie es genau dazu kam, was das bedeutet. Aber hier ganz wichtig, dass natürlich dieser Tod der Champions und damit auch der ganze ganze Sturm entsprechend, das heißt der Jadewind, der sich dann entfesselt hat, dafür sorgte, dass am Ende des Tages im Prinzip natürlich die Kürsik und Laxen sich komplett wieder lösten vom Kaiserreich, ja, ihre alten Feindschaften komplett, also die waren im Prinzip zur Zeit des Kaisers praktisch schon im Friedensmodus, und jetzt wurde also alles wieder aufgerissen, ja, und unsere Champions wurden getötet, das ist Verrat an uns und unsere Kultur, an uns selbst, und natürlich wurde jedem und jeder Person die Schuld in die Schuhe geschoben, und am Ende ist es so im Prinzip dazu gekommen, dass sich die Laxen und Kürsik also gegen das Kaiserreich gewandt haben. Das wiederum führte also dazu, dass natürlich auch die Bewohner, die also schon untereinander auch in den Kürsik-Gebieten und Laxen-Gebieten lebten, sich zurückziehen mussten, und das Gute war damals allerdings, dass zum Glück die kaiserliche Linie nicht komplett zu Grunde gegangen ist. Das heißt, der Sohn, oder beziehungsweise, war es der Sohn direkt? Ja. Ich glaube, es war der Sohn von ihm, oder?
Von dem Kaiser.
Ja, genau. Also, ich weiß nicht, wie du ihn nennst, Hanjai. Du bist ja als asiatischer Profi, Hanjai auf jeden Fall. Mit 17 Jahren der jüngste Kaiser, der sorgte dann dafür, dass im Prinzip wir das Kanta vorfinden, was wir im Add-on vorfinden, nämlich eine komplett überlaufene Kaiserstadt, Hauptstadt, nämlich die wir auch alle kennen. Ne? Das heißt, Kaineng. Kaineng City, also praktisch die Hauptstadt, die am Ende dann so aussieht, dass man dieses Kaisergebiet hat mit dem Kaisertempel. Ja. Und dann kommt dieses ganz armselige.
Der royale Distrikt.
Genau, und dann kommt dieses ganz armselige, riesige Viertel aus diesen Pseudobauten, wo im Prinzip alle Leute nach dem Jadewind schnell reingeholt wurden in die Stadtmauern. So nach dem Motto: kommt schnell rein. Natürlich komplett überbevölkert. Ganz viele Leute wurden auch rausgeschifft auf den Jinjia Island, damit die im Prinzip da überleben können. Das heißt, alles wurde aus dem Gebiet der Kürsik und Laxen rausgeholt, damit im Prinzip die außer Gefahr sind. Das heißt natürlich, dass alles, was bis dahin aufgebaut wurde, das Kaiserreich komplett ins Nichts stürzte. Ja, das war also eine Katastrophe für alles. Und wir sind im Prinzip in einer Zeit, in der nicht nur das Land verändert wurde, sondern auch die Menschen verändert wurden, meine Damen und Herren. Ja, das heißt, wir haben also nochmal zusammengefasst eine Überbevölkerung, wir haben große Armut, wir haben eine Spaltung wieder von den Vasallenstaaten, also Laxen und Kürsik machen wieder ihr eigenes Ding. Und das Gute war, dass im Prinzip durch den jungen Kaiser, die zwar die kaiserliche Linie weiterleben konnte, aber im Prinzip die gesamten Ereignisse Kanta komplett von der Außenwelt abtrennten. Ja, das heißt, die Handelslinien kamen zum Erlegen, es gab keinerlei Verbindung mehr nach Tyria. Und das ist ja ganz wichtig, im Prinzip auch, das können wir vielleicht schon mal sagen, nach den Geschehnissen in Guild Wars 1, dem Factions Add-on, dazu kommen wir dann in der nächsten Folge nochmal, merkt man dann, dass sich das Kaiserreich immer weiter abgespaltet hat. Wir reden darüber nochmal in der nächsten Folge genauer, aber im Prinzip beginnt mit dem Zeitalter des Drachen, obwohl es eine verheißungsvolle Zeit war, beginnt eine Zeit der Isolation, der Abkehr, des Rassismus. Es ist eine Katastrophe.
Einfach quasi kurzum. Den Wandel zu dem Kanta, das wir quasi aus Erzählungen kennen mit Usuko, und dann muss ja teilweise wieder ein Wandel vollzogen sein.
Genau.
Mit dem heutigen End of Dragons Kanta.
Genau das. Und ja, summa summarum sind wir also, haben wir Kanta also erlebt als eine sehr, sehr, ich sage es mal, Kanta hat eine sehr wilde Zeit erlebt, durchlebt. Mhm. Und wenn ich das immer wieder so lese, Fragen Sie mich da so einlese bei Kant, ist das halt für mich das, also das Spannendste in der ganzen Geschichte ist dieses ständige Rätseln um das, wo kommen die eigentlich her? Das ist so mein Ding, wo ich immer so ein bisschen, wo ich gerne mehr erfahren würde über die Geister, ja, der Ritualisten und bla bla bla, aber da gibt es halt ganz wenig. Und was ich halt ganz spannend finde, ist sind diese sehr gut umgesetzten Verbindungen zur realen Welt, so von Kaiserreichen, warum die zugrunde gehen, ja, diese Mod-Sachen wie dem Verbrennen. Das ist ja auch,
ihr müsst ja euch,
ja, es ist ja auch ganz, ganz stark von realen Ereignissen inspiriert, natürlich, ganz, ganz klar. Aber ich finde, das ist sehr gut umgesetzt und vor allem voll Kanter, deshalb ist es auch so plausibel, folgt einer sehr schönen inneren Logik in dem ganzen Entstehen der Vasallenstaaten, wie die sich verstreiten, bla bla bla. Das ja, ist schon echt nur. Ja, das mag ich echt. Genau, und damit wären wir am Ende der kantanischen Geschichte bis zum Add-on von Gittos 1 praktisch, ja. Das heißt also, ganz wichtig mal, das ist also praktisch die Vorgeschichte, bevor wir das Spiel überhaupt kennenlernen. Ja, Franz, summa summarum.
Ja.
Was sagst du zu, was ist so dein Lieblingszeitalter, jetzt rückblickend? Oder was ist für dich so die spannendste Zeit der Entwicklung?
Das wäre asozial, wenn ich Zeitalter des Drachen sagen
würde. Nee, kannst du ruhig sagen.
ist schwierig. Also ich finde tatsächlich einmal Zeitalter des Drachen in der Hinsicht spannend, weil wir das ja schon quasi am meisten miterlebt haben. Also gerade zum Beispiel jetzt, man hat ja auch diesen Cinematic-Trailer gesehen, wo Shiro von St. Victor und Archimoros da gekillt worden ist, beziehungsweise bekämpft worden ist. Das war ja unter anderem zu dem Zeitalter. Das von daher, da passiert einfach am meisten. Also da fängt quasi an, auch die ganze Abaddon-Geschichte und sowas sich aufzuspindeln. Deswegen finde ich das Zeitalter schon am spannendsten, also mit am spannendsten. Und muss ich tatsächlich sagen, glaube ich auch, würde ich sagen, 500, also ein Jahr vor dem Exodus, also Zeitalter des Falken, wenn die Kantana quasi die Magie von den Göttern bekommen haben, weil da für mich dieses Mysterium am größten ist, was ist Kanta eigentlich? Warum haben sie, vor allem, warum hat man Kanta eigentlich Magie gehabt, bevor die Götter da waren? Und warum?
True.
Also die müssen genau ja irgendeine Form haben, dass sie, also die müssen sie Magie auch irgendwo herbekommen haben. Und das macht es ja ganz mysteriös. Vor allem ist das vielleicht, also da kann man dann auch wieder so weiter aufgreifen und sagen, okay, ist es vielleicht deswegen der Grund, dass die Kantana in ihrer Entwicklung oder mit ihrem Wissensstand so krass und fortschrittlich sind im Vergleich jetzt zu Tyrion, weil sie eben zum Beispiel diese altertümliche Magie haben, die wir in Tyrion ja nicht haben. Die haben ja quasi zwei unterschiedliche Arten von Magie. Vielleicht das ist halt einfach dieses Unbekannte, was man da mit erfährt. Das, was mich am meisten interessiert, zusätzlich zu diesem spannenden Zeitalter der Drachen.
So wie ja. Ja, nice. Ja, für mich persönlich muss ich sagen, ist es auch das Jahr eins von dem Exodus in Verbindung mit dem Spaß und auch mit Shiro und der Trainermagie. Das ist für mich halt super spannend, was das ja eigentlich zu bedeuten hat. Und ja, dann würde ich auch sagen, Franz, bedanke ich mich bei dir.
Ich bedanke mich ebenfalls bei dir.
Aber ich bedanke mich zuerst bei dir.
Ich nehme das Dank an
und das ist super. Zurück. Dankeschön. Dann bedanken wir uns auch für eure Aufmerksamkeit. Noch immer übrigens, ich habe Müll erzählt. Ihr könnt unseren Podcast gar nicht bewerten, weil ihr ihn nicht ordentlich bewerbt. Nein, das Problem ist, glaube ich, das ist,
auch hören.
Ich glaube, das ist nur bei großen Podcasts möglich. Ich habe das jetzt bei ganz vielen gesehen und gehört, aber ich habe jetzt nochmal geguckt, bei uns kann man das noch nicht machen, leider. Und das ist ein bisschen traurig.
Schreibt mir einfach eine Nachricht.
Ihr dürft uns aber sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet, da einfach Rückmeldung geben, auch mal so ein bisschen Feedback geben. Also wir sind da ganz offen für ganz, ganz viele schöne Dinge. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dann sagt einfach Bescheid. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr weiterhin reinhört. Und zwar in der nächsten Woche nicht, sondern am Freitag, wenn es wieder heißt:
Wir verlieren uns in Geschichte.